Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist Mittwoch, der 30. November 2022. Die Wochenmitte ist erreicht. Ja, so viele Floskeln müssen erlaubt sein zu Beginn eines Morgen-Podcasts. Den Luxus gönne ich mir. Ja, und der November ist heute praktisch zu Ende, oder? Ist 30. Ja, ist heute rum. Ist quasi rum. Und bevor wir uns jetzt zu sehr auf eine besinnliche Adventszeit und vorweihnachtliche Gefühle und anderen Schmonzes hier einlassen, der sowieso nur irgendwelche Schleimspuren am Ende des Tages hinterlässt, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um die Stimmung nochmal so richtig zu dämpfen. Ja. Merkt ihr, wie ich mit der Stimme nach unten gegangen bin und langsamer geworden bin? Jawohl. Denn was hat man uns nicht alles zu Weihnachten versprochen? Eine ganze Menge. Eine ruhige und besinnliche Zeit zum Beispiel. Stattdessen wird in Berlin schon wieder Wahlkampf gemacht. Ja, und die beste Nachricht dabei, vielleicht müssen an diesem berühmt-berüchtigten 12. Februar 2023 nicht nur das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt werden. Nein, denn zusätzlich könnte auch der sogenannte Klimavolksentscheid noch stattfinden. Ich befürchte Schlimmstes. Da wird wahrscheinlich wieder alles schiefgehen und alle drei Wahlen werden am Ende ungültig sein. Die dahinterstehende Initiative fordert nämlich, dass Berlin 2030 schon klimaneutral werden soll und nicht erst 2045. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Neuwahlen und Abstimmungen am selben Tag? Was kann da jetzt genau schiefgehen? Jetzt mal ernsthaft gefragt, ohne satirisches Gequake. Der Landeswahlleiter hat da zumindest ebenfalls seine Bedenken. Also ich bin nicht allein. Bitteschön.
Bereits die Vorbereitung der gerichtlich angeordneten Wiederholungswahl innerhalb von 90 Tagen sei eine Herkulesaufgabe und mit einem zusätzlichen Volksentscheid kaum lösbar. Aus den Bezirken erhalte er die deutliche Rückmeldung, dass eine reibungslose Durchführung der Wiederholungswahl dadurch gefährdet wäre.
Das sieht man auch bei der SPD so. Die hat wahrscheinlich Angst, dass ein solcher Wahlentscheid die Wähler der Grünen motivieren könnte, zur Wahl zu gehen. Und das ist natürlich ganz schlecht. Die sollen schließlich zu Hause bleiben, damit Franziska Giffey, meine Lieblingsbürgermeisterin, weiterhin Bürgermeisterin bleiben kann. Andererseits, wer hat schon Lust auf eine zweite Neuwahl, die dann wegen erneuter Pannen vielleicht nochmal durchgeführt werden müsste? Also das wäre dann die dritte Wahl und die zweite Neuwahl. Habe ich jetzt richtig mitgerechnet? Ich bin nicht so gut in Mathe. Nächstes Thema. Ebenfalls schlechte Nachrichten gibt es aus der Bundespolitik, auch wenn es mich als passionierten ICE-Fahrer nur marginal betreffen dürfte. Groß angekündigt war es ja, das 49-Euro-Ticket. Es sollte zum Jahreswechsel bundesweit verfügbar sein. Schon vor ein paar Wochen hat Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP Folgendes dazu felsenfest überzeugt verkündet.
Nie war es einfacher, Bus und Bahn zu benutzen, als mit diesem neuen Deutschland-Ticket, das wir nun so schnell wie möglich einführen wollen.
Das Deutschland-Ticket, guck an! Dann weiß man zumindest schon mal, wo es gültig sein wird. Also nicht in der Schweiz und nicht in Österreich. Aber was soll's? Aber dieser liberale Optimismus, der stimmt mich immer so fröhlich, muss ich sagen. Hat der gute Volker denn schon alle Details mit seinen kleinen Ministerfreunden aus den Bundesländern abgeklärt? Na, hat er?
Die heutige Entscheidung hat alle Fragen abschließend geklärt. Finanzielle Fragen, strukturelle Fragen.
Ach so, na dann, Entschuldigung, dass ich überhaupt gefragt habe. Dann gibt es auch gar nichts mehr zu besprechen beim 49-Euro-Ticket. Alles wird gut laufen und ab dem 1. Januar ist es dann überall erhältlich. Fall abgeschlossen. Nur ganz so schnell wird es natürlich doch nicht gehen. Das wäre ja zu schön gewesen. Nein, natürlich nicht. Wir wären nicht in Deutschland, wenn irgendetwas pünktlich liefe. Also wann geht's jetzt wirklich los?
Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies meint, der Start werde sicher nicht vor Anfang März, eher Anfang April erfolgen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver Wolf, hingegen legt sich fest. Der Zeitpunkt des Beginns wird der 1. Mai sein.
Verdammt, was müssen sich diese Spielverderber auch immer so um unwesentliche Details kümmern, oder? Etwa um die Finanzierung. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt schreibt. Warum hat diesen Provinzministern denn niemand mitgeteilt, dass alle Fragen zwischen Bund und Ländern schon geklärt sind? Das hatte Volker Wissing doch auch schon gesagt, oder? Dabei ist es doch im Grunde alles so einfach. Das Projekt kostet so ungefähr 3 Milliarden. Die Hälfte bezahlt der Bund, die andere Hälfte die Länder. So die etwas, ja zugegebenermaßen, ungenaue Theorie. Aber das ist doch nicht das einzig Unklare. Denn Probleme bei der Umsetzung gibt's ja noch, Achtung, an ganz anderer Stelle.
Damit das 49-Euro-Ticket deutschlandweit Gültigkeit hat, müssen die regionalen Tarifsysteme umgestellt werden. Heißt also, der deutsche Nahverkehrsflickenteppich muss ein einheitliches Gesamtgewebe werden.
Der regionale Flickenteppich muss also zu einem bundesweiten Flickenteppich, zu einem gut funktionierenden und optimal verbundenen Netz, kurz zu einem Gesamtgewebe werden. Gesamtgewebe. Klingt ein bisschen wie ein bösartiger Tumor. Und so ähnlich sieht es offenbar auch aus. Und das alles soll dann bis Ende März oder Mai kommenden Jahres oder auch Oktober oder vielleicht auch Mai 2028 passieren. Oder so. Vielleicht ist das aber auch alles immer noch viel zu optimistisch. Manche Länder drohen nämlich, dass durch die fehlenden Einnahmen das bestehende Nahverkehrsangebot eingeschränkt werden muss. So viel zur gelungenen Verkehrswende. Glückwunsch! Immerhin sind sich die Verkehrsminister bei einer Sache einig, und das könnte auch die Menschen aus der ersten Klasse im ICE, also auch mich, direkt betreffen, wie der Kollege Sven Weingärtner erklärt.
Ja, wenn es nach den Verkehrsministerinnen und Ministern geht, dann reicht es jetzt langsam mit Masken in Bussen und Bahnen. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schäfer, sagt, es wird Zeit. Schließlich gibt es in den meisten anderen Bereichen eben schon länger keine Maskenpflicht mehr.
Vielen Menschen leuchtet zu Recht auch nicht mehr ein, warum man 2 Stunden neben wildfremden Menschen im Kino sitzen kann, eng an eng, aber nicht für 10 Minuten in irgendeinem Bus oder in einer Straßenbahn.
Damit das dann einheitlich geregelt ist, gilt es nicht nur im Nah- und Regionalverkehr, sondern die Maske soll auch in Fernzügen wegfallen.
Pünktlich zum Winter keine Maskenpflicht mehr. Immerhin, es ist eine Entscheidung. Ja, wahrscheinlich zumindest. Und ich muss sagen, ich wäre froh, denn ich sehe eigentlich nur noch Leute, die ohne Masken in Zügen rumsitzen und dafür noch nicht mal von bösartigen Bahnmitarbeitern angekackt werden. Nein, jeder macht mittlerweile, was er will in den Zügen, und wenn es so ist und die Infektionszahlen so wie jetzt, ja, dann kann man es auch bleiben lassen mit der Maskenpflicht, oder? Denn wir wissen ja mittlerweile, wer eine Maske aufziehen will, kann das tun. Stellt euch vor, wenn die Pflicht weg ist, gibt's immer noch die Neigung, um mit Kant zu sprechen. Und wer die Neigung hat, sich eine Maske aufzuziehen, der kann das tun. Und wer die Neigung hat, es nicht zu tun, der lässt es bleiben. Denn man schützt ja vor allem sich selbst. So, das war ein kleiner Impulsvortrag von Karl Lauterbach, vorgetragen von eurem Flori. Er hat ihn mir persönlich aufgeschrieben. Insofern Copyright geklärt, alles fein. Kommen wir von den Scharmützeln zwischen Bund und Ländern direkt zu einem vollständig entwickelten Krieg. Und nein, es geht nicht um den russischen Angriff auf die Ukraine. Es geht endlich mal wieder um den Twitter-Eroberer Elon Musk. Der hat gerade einen Tech-Riesen den Krieg erklärt, nämlich Apple. Denn Apple hatte gerade gedroht, die Twitter-App aus dem App-Store zu nehmen. Und warum das so schlecht ist für Twitter, kann ich mir denken, aber ich lasse es mir gern nochmal erklären vom Kollegen Nils Dumps.
Elon Musk will ja unabhängiger werden von Werbung und lieber mehr Geld mit Twitter-Bezahldiensten verdienen. Das wäre dann natürlich schwieriger oder ginge nur noch über die Twitter-Webseite bzw. den Google Store. Streitpunkt ist auch immer wieder, dass Apple von App-Entwicklern bis zu 30% Provision kassiert bei Downloads oder bei Käufen innerhalb einer App. Das passt vielen App-Entwicklern und auch Elon Musk gar nicht. Deshalb will der jetzt gegen Apple in den, Zitat, Krieg ziehen. Was auch immer das genau heißen mag.
Ja, diese Entwicklung zeigt zum einen die große Marktmacht, die Apple mit dem App Store hat, und zum anderen, dass Elon Musks Abrissbirne bei Twitter immer noch nicht zum Stillstand gekommen ist. Aber wie reagiert Apple eigentlich auf die aktuellen Angriffe von Musk? Herrscht jetzt Krieg?
Soweit ist es noch nicht. Es gibt bisher auch nur die Tweets von Elon Musk und noch keine Reaktion von Apple. Aber Apple hat natürlich auch Richtlinien für Apps im eigenen Store, aus guten Gründen. Da geht es zum Beispiel auch um die Einschränkung von Hassrede. Es wird auch immer wieder überprüft, ob die noch eingehalten werden. Und der ehemalige Sicherheitschef von Twitter, Yoel Roth, hat in einem Artikel geschrieben, dass die App-Stores in den letzten Wochen schon angerufen haben. Da gibt es eben Sorgen, dass das mit der Content-Moderation eben nicht mehr so läuft nach den vielen Kündigungen.
Twitter lebt ja immer noch größtenteils von Werbeeinnahmen. Auch Apple hat auf Twitter geworben, die Werbegelder dafür in den letzten Wochen aber drastisch reduziert. Vielleicht ist das ja der tatsächliche Grund für die Kriegserklärung. Und wenn ich Apple wäre, würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf Twitter werben. Und wenn ich alle anderen Firmen dieser Welt wäre, ehrlich gesagt, und das sage ich mit einem betrübten Auge als leidenschaftlicher Twitter-User, auch nicht.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
In Berlin und München beginnt heute eine Reihe von Prozessen gegen Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation. Die hatten sich etwa an Blockadeaktionen auf Straßen beteiligt, teilweise hatten sie sich dort auch festgeklebt. Höchste Zeit, dass das Ganze mal vor Gericht verhandelt wird. Schließlich ist Bayern das einzige Bundesland, in dem es möglich ist, eine sogenannte Beugehaft gegen Klimaaktivisten zu verhängen. Ja, da saßen ja Leute, fast 20 waren es schon, mehrere Wochen im Knast, einfach so wegen Festkleben. Mann, das ist mal Zivilcourage, oder? Einfach Leute in den Knast stecken. Also wenn Jungs in den Knast gehören, dann vielleicht die Spieler der deutschen Nationalelf. Warum? Wegen Steuerhinterziehung? Nein, sondern weil sie mit ihrem verkackten Hand vor dem Mund einfach mal gezeigt haben, wie man es nicht macht und wie man den ganzen Idioten in Katar einfach nur die Hand reicht. Weiter geht's mit einem hochrangigen Staatsbesuch. Und nein, es geht nicht um die Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Nordmazedonien, wo er sich heute Vormittag über den Film Land des Honigs unterhalten möchte. Viel wichtiger ist die Reise von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Washington. Macron absolviert dort schon seinen zweiten mehrtägigen Staatsbesuch. Inhaltlich wird's um wirtschaftspolitische Spannungen gehen und das gemeinsame Vorgehen im weiteren Ukraine-Krieg. Treffen mit Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris stehen ebenfalls auf dem Plan.
Die Zahl des Morgens.
Die Zahl des Morgens ist heute die 30.000. Im Schnitt 30.000 Jahre alt sind die Viren aus dem sibirischen Permafrost, die französische Forscherinnen und Forscher jetzt reanimiert haben. Sie stammen aus tiefgefrorenen Wolfskadavern oder auch aus Mammutkot. Trotzdem bleibt festzuhalten, die sogenannten Zombie-Viren sind nicht das Unheimlichste, was dieses Jahr aus Russland gekommen ist.
Wach und wichtig. Das Interview.
Kommen wir jetzt zu einem etwa 10-minütigen Blog schamlose Eigenwerbung, liebe Leute. Ja, auch das muss sein hier bei Wach und Wichtig, wenn wir schon keine Werbung haben und auch sonst keine Intendantin mehr, die Geld rauswirft, dann wollen wir wenigstens welches reinholen für einen sehr geschätzten Kollegen. Mein heutiger Gast ist ein talentierter Comedian, kommt aus Niederbayern und ist mit seinem mittlerweile 5. Soloprogramm unterwegs. Das Wichtigste aber, er ist am späten Donnerstagabend, böse Zungen würden sagen, in der Nacht zu Freitag. Die Uhrzeit würde ich gerne ansagen, möchte sie aber doch lieber verschweigen, weil es so spät ist, dass es mir schon fast peinlich ist. Aber wie immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, je später die Stunde, desto später die Show. Und deshalb ist er zu Gast in einer fantastischen Fernsehsendung, die nur deshalb so spät läuft, weil sie so fantastisch ist. Der Titel lautet, Moment, ich muss gucken, wie heißt, Florian Schröder Satire-Show. Keine Ahnung, wer der Sack ist. Aber man hat mir hier reingeschrieben, dass ich heute mit seinem Gast sprechen muss. Ich weiß nicht, warum ich für diese Fernsehsendung Werbung machen soll und sagen muss, dass sie toll ist. Aber ich mach's, weil man es mir befohlen hat. Bei Wach und Wichtig heute zu Gast, Maxi Stettenbauer. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hi, Tachchen.
Maxi, du bist inzwischen mit deinem 5. Soloprogramm am Start. War das von Anfang an dein Traum, Witze vor Publikum zu machen? So in etwa wie bei mir? Oder hattest du eigentlich andere Karrierepläne? Polizist, Pilot?
Oh, ich wünschte, es wäre so. Nein, also ich finde ja mittlerweile, der Beruf des Comedians ist ja eine Diagnose. Ich glaube, das ist auch ein Schicksal, dem man einfach ausgeliefert ist. Und ich habe tatsächlich einfach mit 18 habe ich das Haus verlassen in Bayern, habe meine Eltern maßlos enttäuscht und habe dann in Köln angefangen mit Stand-up.
Direkt. Und dazwischen gab es nichts. Also, oder warst du in Niederbayern sowas wie der Klassenclown? Oder durfte man das gar nicht sein? Bei mir in Südbaden, wo ich herkomme, also bei mir hat es irgendwann ganz gut funktioniert, weil ich sonst keine Talente hatte. War das bei dir auch so? Oder hat man in Niederbayern gesagt, jeder, der es mit Humor versucht, soll einfach direkt das Land verlassen?
Das Ding ist ja, die Bayern haben ja Humor. Das sieht man ja immer am Ministerpräsidenten, der gewählt ist. Aber für mich ist das tatsächlich so, ich war schon immer so ein bisschen der Zwischenrufer in der Klasse, ja. Und das hat dann auch den Lehrer immer so ein bisschen geärgert. Also ich war schon immer der, der sich auch gegen die Autorität so ein bisschen aufgelehnt hat und da immer auch nach Action gesucht hat. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich aber zu Hause angefangen, Videospiele online zu kommentieren. Und das hat dann jemand in Köln gehört, beim Fernsehsender Giga. Und da habe ich dann das Angebot mit 18 bekommen, dass ich nach Köln komme, dass ich dann da quasi für den Fernsehsender Giga moderiere. Und dann war ich direkt hier in der Comedy-Hauptstadt. Und als der Sender dann pleite ging, habe ich dann da einfach mit Stand-up weitergemacht.
Also können wir sagen, dass du schon einen Fernsehsender in die Pleite geritten hast mit deiner Präsenz?
Und das mache ich mit jedem, ja. Und als nächstes ist dieser Podcast dran, Florian.
Was genau hast du für einen Einfluss, dass dir das immer gelingt?
Du, Du, ich glaube, es ist einfach so mein grundsätzliches Äußeres, was einfach zum Abschalten verleitet. Ja, aber ich bin dann doch immer wieder überrascht, wie weit es dann doch geht und wie viel man dann auch machen darf. Das zeugt ja dann doch, dass man nicht immer ganz verkehrt liegt.
Aber dir ist schon klar, wenn du mit deinem Äußeren dafür sorgst, dass Formate oder Sender abgesetzt werden, das hier ist nur ein Podcast, man sieht dich gerade nicht. Oder hast du extra eine Kamera zu Hause im Keller aufgestellt?
Ja, du hast es gerade erkannt. Mein Plan kommt jetzt gerade zum Vorschein. Ich bin hier tatsächlich mir gerade ein zweites Standbein aufzubauen, eine gesichtslose Medienkarriere zu starten, nur als Podcast-Stimme.
Sozusagen als Radiogesicht im Radio zu funktionieren.
Wunderbar, ich gebe mein Bestes.
Sehr schön. Viele Comedians haben Radiogesichter, ich auch, deswegen kommen sie auch nie so richtig weg vom Radio. Du selber bist ja auch mittlerweile Buchautor und hast ein Buch geschrieben über ein sehr ernstes Thema, über das wir auf jeden Fall auch reden sollten, was wir, glaube ich, auch in der Sendung etwas ausführlicher schaffen werden. Du hast ein Buch geschrieben über Depressionen und deine Panikattacken, unter denen du seit Jahren leidest. Als du dieses Buch geschrieben hast, also während du da dran saßt, hat sich die Depression in dieser Phase verändert? Hast du gemerkt, es wird besser dadurch, dass du drüber schreibst, oder kam vieles wieder hoch, eben weil du es wieder hochgeholt hast durchs Aufschreiben?
Ja, da sprichst du ein wichtiges Thema an. Meine These ist die, oder ich kann auch wirklich nur für meine Erfahrung da sprechen, ich glaube, man kann mit diesem Thema wirklich nur öffentlich einigermaßen stabil umgehen, wenn man auch für sich selber einen Umgang gefunden hat, wo man sagt, okay, ich lebe damit und es ist auch alles gut. Ja, also ich glaube, wenn man in die Phase nochmal so reingeht und dann, weil man muss sich ja öffnen, wenn man so ein Thema macht, ja, da gibt's dann auch keinen Platz mehr für irgendwie hier und da mal ein Witz ist okay, aber wirklich für eine klar definierte ironische Haltung, also eine Distanz, da ist das dann schon schwierig. Und das war mir dann auch klar, dass wenn ich da über dieses Thema spreche, dass ich da für mich schon einen konstruktiven Umgang brauchte, damit ich da ein Buch schreiben kann, was auch Leute tatsächlich gerne lesen können, und dass das nicht, weil ich glaube nicht dran, Florian, dass es eine öffentliche Traumabewältigung gibt. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, es ist auch nicht in Ordnung, wenn man das Publikum in irgendeiner Form da missbraucht für seine eigenen Traumata, sondern ich glaube wirklich, dieses Buch kann es nur geben, weil man sagt, ich würde gerne Menschen, denen es genauso geht, helfen. Und die Wirkung, die sowas hat, die haut mich selber nach wie vor um. Also ich kriege hier wirklich Nachrichten von Menschen, die sagen, endlich formuliert das mal jemand. Jetzt habe ich auch in meinem Alltag ein Schriftstück oder eine Formulierung gefunden, wo ich anderen Menschen erklären kann, wie es damit geht. Und das war eigentlich, das ist der Sinn von dem Ganzen.
Wie waren denn die Reaktionen, als du das öffentlich gemacht hast, dass du dieses Buch rausbringen wirst, als es dann rauskam? Also es gibt ja diverse Kolleginnen und Kollegen, die sich mittlerweile, ja, man muss ja leider sagen, geoutet haben, ne? Also dass sie Depressionen haben, weil es immer noch ein Tabuthema ist. Also wir wissen es von Kurt Krömer, wir wissen es von Thorsten Sträter. Und es sind immer Kollegen, bei denen ich selber auch so sagte, ja, das sind natürlich Leute, bei denen du auch bei dir natürlich so nicht damit gerechnet hättest. Und das ist ja immer so, weil Menschen, die depressiv sind, das natürlich nach außen häufig nicht zeigen, sondern sich Strategien erarbeitet haben, mit denen sie ein öffentliches Leben führen können oder ein alltägliches Leben, wo das nicht sichtbar wird. Entsprechend, wie waren die Reaktionen? War das so, was, du Maxi, das hätte ich nicht gedacht? Oder waren die Leute einfach so, dass sie sagten, zum Glück ist einer da, der es sagt?
Genau, also es ist, das Feedback ist mannigfaltig, sage ich jetzt mal. Also ich würde sagen, es ist zu wirklich 90-95% positiv. Und man hat dann immer so 5%, ja, hat man halt auch, die dann da eine andere Meinung haben. Aber es ist tatsächlich so, dass, weil das Problem ist ja, du hast es ja schon beschrieben, dass man es nach außen hin nicht sieht. Es ist so diese Gesichtslosigkeit dieser Krankheit. Es gibt einfach nicht diesen Röntgenbefund, ja, wo ich dir zeigen kann, hier genau an dem Knochen, da ist der Bruch. Und genau daran hapert's. Und es gab letztes Jahr erst wieder eine riesige Studie, wo ein großer Faktor, was Depressionen angeht, nämlich die Zusammensetzung von Botenstoffen im Gehirn, weil man lange Zeit dachte, das sei der entscheidende Faktor, dass irgendwie mit den Botenstoffen im Gehirn was nicht stimmt, gab es jetzt wieder eine große Umfrage, dass das auch nicht ein 100%iger Faktor ist. Also man tastet sich da gerade so ran, und man kann auch selbst nach all den Jahren Forschung immer noch nicht zu 100% sagen, woran es genau liegt. Aber das größte Feedback ist wirklich Erleichterung und Dankbarkeit. Ja, und ich meine, mir ging es ja auch so, als ich die Kollegen gehört habe, als sie darüber gesprochen haben. Also das hat ja auch was mit mir gemacht, als ich mitbekommen habe, dass Thorsten und Kurt Krömer darüber sprechen. Also von daher finde ich das Thematisieren immer gut.
Jetzt hast du das Buch geschrieben und immer noch, ich habe es vorhin gesagt, erscheint es mir so, dass Depressionen ein Thema sind, die, ja, es ist ein Tabuthema, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, aber auf jeden Fall ein Thema, worüber noch immer wenig gesprochen wird, zwar mehr als früher, aber man hat so den Eindruck, man weiß nicht so genau, ist da einfach jemand ein bisschen traurig, ist es ein Burnout, und man muss einfach klar sagen, Depression hat eine ganz andere Qualität als ein bisschen traurig sein. Was ist deine Beobachtung in den vergangenen Jahren? Hat sich da was verändert in der öffentlichen Wahrnehmung des Themas? Wird mehr darüber gesprochen? Wird es enttabuisiert? Oder ist es immer noch sowas, was mit spitzen Fingern angefasst wird, wo die Leute sagen, komisch, will ich lieber nichts mit zu tun haben?
Aus beiden, Mischung aus beiden. Auf der einen Seite hat sich der Raum verändert, also zum Beispiel die Tatsache, dass ich jetzt hier sein darf bei dir im Podcast oder dass ich bei dir in der Sendung auch bin oder dass man das jetzt sagen kann und sagen kann, ich habe das, und dass Medien und auch Öffentlichkeit sagt, ist alles klar, wir geben dir jetzt ein Forum, dass du drüber sprechen kannst. Das hat sich auch, muss man auch sagen, durch die Kollegen auch verändert. Jetzt kann man natürlich auch wieder anmerken, es gab schon sehr, sehr viele Menschen vorher, die über das Thema öffentlich gesprochen haben. Warum das sich jetzt auf Komiker, warum sich die Aufmerksamkeit so auf Komiker versteift, können wir vielleicht, habe ich auch eine Theorie zu, können wir vielleicht ein anderes thematisieren. Aber der Raum hat sich verändert, aber um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, es ist immer noch ein Fingerspitzenthema. Also Leute sind immer noch ein bisschen irritiert, wenn jemand sagt, hey, pass auf, das ist eine Depression, und das ist ja auch völlig verständlich, weil ganz viele Menschen sagen ja von sich, hey, mir geht's doch auch mal nicht gut. Ich habe doch auch Durchhänger. Ich habe doch auch meine Krisen und meine Probleme. Was macht der sich so wichtig, dass der über seine Depression redet? Das gehört zum Leben dazu. Also das gibt es schon, und das ist auch oft einfach Unwissenheit dadurch, dass eine Depression ganz klares biologische nachweisbare Effekte im Körper hat. Ja, zum Beispiel diese Fähigkeit, sich zu erholen, ist einem Depressiven einfach nicht geglückt, weil einfach sein kompletter Gefühlshaushalt nicht normal abläuft. Also ich beschreibe das immer gerne wie so eine Gefühlsautobahn. Man hat so eine Autobahn und man fährt da sein Auto, und es gibt eine Spur für Freude und eine Spur für Wut und eine Spur für, oh, jetzt ist wieder Stau oder so. Und man wechselt zwischen diesen Spuren hin und her. Und ein Depressiver, ein Erkrankter, hat nicht 5 Spuren oder 10, sondern der hat nur eine Spur, und auf der Spur ist auch immer Baustelle und ist immer Stau. Also der hat eine Abwesenheit von Gefühlen. Und dieser Zustand, der ist auch so schwer zu beschreiben, und das versuche ich einfach, dass ich dafür Bilder finde, Metaphern finde, damit jemand, der damit 0 Berührungspunkte hat oder der Berührungspunkte damit hat und einfach keine Worte dafür findet, dass der was an der Hand hat.
Maxi, das war ein sehr spannendes Gespräch. Beim nächsten Mal möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, warum sind es jetzt ausgerechnet Comedians, die auch noch über das Thema Depressionen sprechen müssen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, wir sind für alles zuständig. Also wir sind zuständig dafür, den besseren Journalismus zu machen, sage ich in einem öffentlich-rechtlichen Radiosender. Wir sind dafür zuständig, über Depressionen zu sprechen. Was müssen wir eigentlich noch alles machen? Ich weiß es nicht genau. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Ganz kurz noch, du bist auch Podcaster. Regieren müssen wir noch. Genau, das machen wir als nächstes. Richtig, genau. In anderen Ländern ist es schon soweit. Mit Trump in den USA unfreiwillig und mit Zelensky in der Ukraine freiwillig. So, ganz kurz noch zu deinem Podcast. Letzte Frage. Was machst du?
Wie, was machst du?
Du machst mehrere Podcasts. Was machst du für Podcasts?
Ach so, oh, Entschuldigung, ich stand gerade auf dem Schlauch. Ich habe einen Podcast gut abgehangen, zusammen mit unserem Comedy-Kollegen, mit meinem Comedy-Kollegen à la Frei. Und da bereden wir alles, was die Welt gerade so bewegt. Und da geht's natürlich auch sehr viel um mentale Gesundheit, aber auch den ganz normalen Bullshit der Welt.
Noch zwei Typen, die sich unterhalten. Ich kenne da auch einen, der das
wunderbar
macht, mit so einem anderen zusammen, mit so einem Türken. Aber ansonsten ein Format, das es eigentlich gar nicht mehr gibt. Vielen Dank, Maxi Stettenbauer, Stand-Up-Comedian, auf Tour durch Deutschland und liest sein Buch über Depressionen und auch zu sehen im Fernsehen. Donnerstag auf Freitagnacht, im Ersten in der Florian Schröder Satire-Show. Und weil diese verkackte Fußball-WM vorher wieder läuft und uns den Sendeplatz weggenommen hat, diese völlig sinnlose Veranstaltung, laufen wir irgendwann nachts um 1 oder später. Also guckt's am besten gleich in der Mediathek, das ist besser so. In diesem Sinne, danke Maxi, schönen Tag und bis bald.
Danke, alles Gute, ciao.
Das war's am Mittwoch bei Wach und Wichtig. Wir hören uns morgen früh wieder. Habt einen schönen Tag, gehabt euch wohl und bis morgen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Paul Würdig, aka Sido. Rapper. Damals, als ich jung war, bin ich geflogen. Hin und wieder Richtung Boden, aber mit dem Blick nach oben.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.